Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute euch was weitergeben darf. Und zwar einfach Erfahrungen, die ich irgendwie so gemacht habe. Und zwar startet ihr eine neue Predigtreihe und ich freue mich irgendwie da ein Teil sein zu dürfen. Und zwar wird es um den Heiligen Geist gehen. Und ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich merke, ich bin da einfach irgendwie selber voll am Lernen. Und wahrscheinlich gibt es einige von euch, die haben schon viel krassere Erfahrungen gemacht. Die sind schon viel krasser da irgendwie unterwegs wie ich. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal in meinen holprigen Weg mit rein. Vielleicht lernt der ein oder andere was aus den Erfahrungen, die ich irgendwie machen durfte. Und zwar möchte ich anfangen mit zwei Beispielen. Und zwar Joyce Meyer, die hat mal in einer Predigt erzählt, dass als sie frisch zum Glauben gekommen ist, dass der Heilige Geist angefangen hat, sie immer wieder auf Dinge hinzuweisen. Also Dinge, die wie zum Beispiel, dass sie im Alltag, wenn sie ihren Einkaufswagen und quasi, dass sie das mitten auf dem Parkplatz abgestellt hat und nicht wieder zurückgebracht hat, wo man den Einkaufswagen eigentlich hinbringt. Und dass dann irgendwie der Heilige Geist so ein bisschen angefangen hat, hallo, an den Platz zurück. Oder zum Beispiel, dass sie immer Lebensmittel, wenn sie gemerkt hat, oh, ich brauche die doch nicht, einfach irgendwo ins Regal reingesteckt hat. Und so erzählt sie von ihren Erfahrungen, wie der Heilige Geist immer wieder angeklopft hat und gesagt hat, hey, eigentlich ist es nicht richtig. Und es gibt andere Leute, die dir dann vielleicht irgendwie hinterherräumen müssen. Und bei mir war das ein bisschen ähnlich, dachte ich zumindest am Anfang. Und mir hat irgendwie am Anfang so der Satz so ein bisschen geholfen, hey, was du nicht willst, dass man dir tut. Also ich mache zum Beispiel meine Hundekacke weg, weil ich selber auch nicht in Hundekacke reintreten will. Cool. Das hilft mir irgendwie oft immer, wenn ich dann merke, okay, irgendwas regt sich in mir, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, dann hat es oft damit was zu tun, weil ich merke, hey, ich würde das eigentlich auch nicht wollen. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich dachte, ja, okay, genau, das ist die Stimme, die da irgendwie immer antreibt und sagt, was du falsch machst. Und der Heilige Geist ist immer dazu da, dich zu korrigieren. Und irgendwann wurde ich dann auf die Scherben aufmerksam, die so überall irgendwie rumliegen. Und ich habe angefangen, alle einzusammeln, weil ich dachte, wenn ich die jetzt nicht wegräume, dann tritt vielleicht ein Hund rein. Da kommen große Tierarztkosten und das wollte ich nicht. Und es könnte ja auch mein eigener Hund sein. Das heißt, ich freue mich auch, wenn jemand anderes die einsammelt. Und irgendwann könnt ihr euch aber vorstellen, ich konnte an keinen Scherben mehr vorbeilaufen. Und ein Weg, wenn man mit dem Hund läuft, der kann schon ganz schön lang werden, wenn man das Ziel hat, an keiner Scherbe mehr vorbeizulaufen und alle Scherben irgendwie einzusammeln. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, das kann irgendwie auch nicht mehr so ganz gesund sein. Und ist es wirklich das Sprechen vom Heiligen Geist, der mir da irgendwie Druck macht? Und hat es wirklich noch was mit den Früchten vom Heiligen Geist zu tun und irgendwie Liebe anderen Menschen gegenüber? Mache ich das jetzt gerade für andere Menschen, weil ich die lieb habe und nicht will, dass irgendwie Danny ihr Hund reintritt? Aber ich habe gemerkt, das hatte eher was mit einer Lüge aus meiner Kindheit irgendwie zu tun, die ich einfach noch nicht in Angriff genommen habe. Und zwar, du bist an allem schuld. Und wenn du jetzt nicht die Scherbe einsammelst, dann tritt vielleicht ein anderer Hund rein oder sogar Gott straft dich und lässt deinen eigenen Hund reintreten. Und nein, das ist keine Frucht des Geistes, wenn ich davon angetrieben werde, Gutes zu tun und aus diesem Antrieb heraus Früchte bringen will. Also stand ich ganz neu an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, was bedeutet eigentlich Führung des Heiligen Geistes in Freiheit, sodass wir durch ein Leben in Freiheit Frucht bringen. Und was sind die echten Früchte oder aber auch, was sind die falschen Früchte? Und ich möchte dazu in den Text Galater 5, 16 bis 26 reinschauen. Ich werde immer wieder Passagen rausholen und nicht den kompletten Text lesen. Und zwar die Früchte des Geistes oder auch Jesus ähnlicher werden mit dem Heiligen Geist. Ich fange an mit 16. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Das Gute, das wir tun wollen, das können wir nicht einfach so. Warum? Was meint Paulus hier? Wir stehen in einem Kampf zwischen unserer menschlichen Natur zum einen, die immer wieder selbstsüchtige Wünsche hervorbringt, und in dem anderen haben wir eine neue Identität in Jesus, die wir durch den Heiligen Geist erhalten haben. Das heißt, wir sind wie gespaltene Persönlichkeiten, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber durch die neue Identität in Jesus haben wir die Freiheit, nicht mehr dieser alten Natur folgen zu müssen. In Verse 16 und 17 heißt es, oder zeigen auch, dass das Fleisch im Christen noch besteht, auch wenn wir geistlich schon gereift sind. Das heißt, wir bekehren uns und wir wachsen geistlich, und trotzdem ist diese selbstsüchtige Natur in uns immer noch vorhanden. Und das kann auch auf dieser Zeit, auf der Welt, wird es niemals ganz im Menschen ausgerottet werden. Wenn wir geistlich wachsen, bedeutet das, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das finde ich irgendwie ein cooles Bild. Geistlich wachsen, das sagt man immer so, aber ich finde zu checken, hey, eigentlich werde ich Jesus dabei ähnlicher, macht es für mich irgendwie greifbar. Ich habe hier mal ein Diagramm mitgebracht von einem Vortrag, den ich irgendwie sehr anschaulich fand. Das ist also hier unten quasi, ist der Zeitpunkt, wo wir uns bekehren. Und dann haben wir plötzlich andere Maßstäbe durch das, dass wir jetzt Christen sind. Und wir sind natürlich auch am Anfang dieses Feuer. Wir sind voll mit Jesus unterwegs. Wir sind ganz nah an ihm dran. Wir nehmen jede Bibelstunde mit, jeden Gebetsabend. Wir gucken täglich in die Bibel. Und wir wachsen dadurch recht schnell geistlich. Und dann kann es irgendwann passieren, dass der Plateau-Effekt zum Beispiel eintritt. Und zwar bedeutet das, dass wir am Anfang richtig viel und tiefe Veränderungen im Leben erleben und dann irgendwann aber an den Punkt kommen, dass wir denken, okay, jetzt gerade geht irgendwie nichts mehr. Man fühlt sich aber auch ganz in Ordnung. Man spürt, dass vielleicht noch nicht alles in Ordnung ist. Ich habe immer wieder noch Zorn und Neid anderen gegenüber. Meine Gedanken sind nicht immer die besten und meine Handlungen vielleicht auch nicht. Aber man hat den Eindruck, die anderen Christen um uns herum, die sind irgendwie zufrieden. Dankeschön. Die sind recht zufrieden mit uns. Und oft entwickeln wir dann so ein Angst- und Schamgefühl, indem wir uns anstrengen und dann nach außen hin fruchtbare Früchte anfangen zu produzieren. Also wir wissen, wie man sich dann irgendwie als Christ verhält, merken aber, dass es nicht immer von uns herauskommt und dann fangen wir an, diese Früchte mit Anstrengung zu produzieren. Und dann können wir das nach außen aufrechthalten, die Früchte zu zeigen, aber innerlich stagnieren wir geistlich eigentlich. Dann gibt's noch einen zweiten und das ist der Verdienstvirus, so wurde das in dem Vortrag genannt. Eigentlich brauche ich nicht mehr. Ich habe so die Probleme von meinem Charakter bin ich angegangen und auch Handlungsweisen habe ich mich angepasst und haben sich verändert und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich habe auch eine Pause verdient. Das darf man nicht falsch verstehen, ich arbeite noch mit und bin auch sehr dankbar dafür. Aber was ich alles schon hinbekommen habe, so weit sind vielleicht andere noch nicht. Und jetzt wird es auch Zeit, dass Gott irgendwie mal mein Leben segnet. Dass ich ein bisschen Erfolg mehr habe, vielleicht Wohlstand, Gesundheit, Familienglück. Und man spürt so ein bisschen eine gewisse Verlagerung von der Motivation. Ist auch schon fast unglücklich, wenn Gott irgendwie nicht auch mal seinen Segen fließen lässt und fragt sich vielleicht auch mal, hey Gott, was tust du eigentlich gerade für mich? Und dann fängt man vielleicht noch mehr an, sich anzustrengen, um sicherzustellen, dass Gott auch segnet. Das heißt, ich tue den Segen abhängig machen von dem, was ich leiste oder was ich glaube, mir verdient zu haben. Und beides, sowohl dieses Plateau-Syndrom als auch der Verdienstvirus, die machen das geistliche Leben schleichend krank. Und mit der Zeit erkalten die Liebe und die Leidenschaft für Jesus und für sein Reich. Und ich merke das, dass ich das in meinem Glaubensleben immer wieder solche Momente hatte. Und dann hat man trotzdem vielleicht nach außen hin das Gefühl, hey, die trägt irgendwie Frucht, aber innerlich sieht's anders aus. Wir wachsen im Glauben und irgendwann hat man das Gefühl, man kommt irgendwie nicht weiter. Und das liegt irgendwie daran, dass wir vielleicht so viel heiliger geworden sind. Du kannst mal das Bild zeigen. Also unsere Heiligkeit ist schon ziemlich gut angestiegen und sind auch schon geistig gewachsen. Aber wir sind halt, nächste Folie, immer noch so viel unheilig und sündig und das checken wir oft nicht. Also auch wenn ich denke, hey, wie cool, ich bin jetzt schon mittlerweile an dem Punkt da oben, dann merke ich, dass da trotzdem noch sehr viel Luft nach oben ist. Und wir ruhen uns oft ein bisschen auf dem aus, was wir irgendwie schon erreicht haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch nicht so, aber bei mir ist das schon immer wieder so. Und diese Seite hat sozusagen, diese unheilige Seite hat nach wie vor das Anliegen, dass wir unseren selbstsüchtigen Wünschen nachgehen. Und wir scheinen dann nach außen hin Frucht zu tragen, aber die Früchte, die wir bringen, die sind nicht immer aus Gottes Geist, sondern manchmal sind sie gelernt, oder aus großer Anstrengung hervorproduziert. Aber unsere Bestimmung, wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist es im Geist zu wandeln. Im Geist wandeln bedeutet, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er seine Absichten in uns ausführen darf. Dass er der Herr über meinem Leben ist. Wir hatten jetzt auch vor kurzem einen Taufkurs und der Atem ist bei allem gestockt, wo wir gesagt haben, hey, Taufe bedeutet, dass Jesus der Herr über deinem Leben ist. Und da sind manche, haben manche gesagt, da muss ich mir aber nochmal Gedanken drüber machen. Und das fand ich voll gut, weil es ist so. Und ich glaube, wenn wir als Christen unterwegs sind, dann vergessen wir das irgendwie auch manchmal. Hey, Jesus ist der Herr über meinem Leben. Es heißt aber auch im Geist wandeln, dass wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Es heißt, Entscheidungen im Licht seiner Heiligkeit zu treffen. Und im Geist wandeln heißt, sich mit Jesus zu befassen, weil der Dienst, und das habe ich gelesen, das fand ich richtig ein cooler Satz, weil der Dienst des Geistes darin besteht, den Gläubigen mit dem Herrn zu beschäftigen. Wenn wir im Geist wandeln, dann sehen wir das Fleisch oder meinen eigenen Willen als mit Jesus gestorben. Der Theologe Schofield schreibt, das Problem des christlichen Lebens beruht auf der Tatsache, dass der Christ, solange er in dieser Welt lebt, sozusagen aus zwei Bäumen besteht. Aus dem alten Baum des Fleisches und dem neuen Baum der göttlichen Natur, die durch die Wiedergeburt eingepfropft wurde. Das Problem besteht nun darin, wie der alte Baum unfruchtbar bleibt. Also der darf nicht mehr Früchte bringen, dieser alte Baum, und der neue dagegen wieder Früchte bringt. Das Problem wird durch einen Wandel im Geist gelöst. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass meine alte Natur irgendwie, ohne dass ich mich groß anstrengen muss oder irgendwas dafür tue, immer zum Vorschein kommt. Also ich muss mich nicht anstrengen, aber um die Leitung des Heiligen Geistes, da muss ich richtig kämpfen und muss ich richtig trainieren. Also ich habe nicht das Gefühl, das ist irgendwie so ein Einpendeln, sondern die alte Natur, die hat irgendwie immer mehr, die zieht immer wieder zurück. Und es darf aber kein Kampf sein, bei dem wir uns bemühen, Frucht zu bringen, sondern bei dem wir darum kämpfen müssen, nahe bei Jesus zu bleiben und sich in seinem Geist immer wieder hinzugeben. Und daraus entstehen die Früchte. Nicht durch das, dass ich anfange, ich lerne jetzt, wie will das Jesus, wie hat's er gemacht. Und das versuche ich mir anzueignen, anzutrainieren und mit ganz viel Power und Energie Menschen zu lieben. Nein, ich muss ja an Jesus dranbleiben und dadurch entstehen diese Früchte von alleine. Früher, genau, und dieser Kampf, der wird andauern, bis wir bei Gott sind. Und ich glaube, damit werden wir früher nicht fertig werden. In Vers 18 in diesem Bibelabschnitt heißt es, wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Wer vom Geist geleitet wird, ist nicht unter dem Gesetz. Was bedeutet es? Der Vers zeigt, dass wir durch den Geist geleitet werden, wenn wir uns Gottes Führung anvertrauen. Dass wir uns nicht mehr bemühen müssen, diese Gesetze zu halten oder Früchte zu bringen, sondern der Geist leitet uns von alleine darin. Dann sind wir an dem Punkt, dass wir nicht mehr krampfhaft Früchte produzieren, sondern dass die von alleine in uns hervorkommen und die sichtbar werden. Und der Geist tut dann automatisch diesen Regungen oder diesen Versuchungen widerstehen und sich entgegenstellen. Ebenso sind wir aber auch durch den Geist geleitet, wenn wir durch den Geist geleitet leben, mit Gott beschäftigt und drehen uns um ihn und drehen uns um Jesus und haben dadurch oft gar keinen Blick mehr so wirklich auf unsere selbstsüchtige Natur, beziehungsweise die kommt automatisch, wird die mehr verdrängt. Der Geist Gottes führt die Menschen nicht dazu, das Gesetz als Mittel ihrer Rechtfertigung anzusehen. Beispielsweise, ich verhalte mich gut und streng mich an und glaube deshalb, ich mache jetzt irgendwie mehr Früchte und bin irgendwie geistlich gewachsen. Ich glaube deshalb, dass ich irgendwie ein guter Christ bin oder irgendwie Jesus-ähnlicher geworden, sondern der Geist Gottes, der weist uns auf Jesus hin, immer wieder auf ihn hin. Und dadurch ist es die einzige Grundlage irgendwie, auf der wir wissen, hey, wir sind von Gott angenommen, dass der Heilige Geist uns darauf hinweist, immer wieder aufs Kreuz hinweist. Der evangelische Theologe Richard Lovelace, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, schreibt in seinem Buch Dynamics of Spiritual Life, Christen wissen im Kopf, dass ihre Rechtfertigung, also das Angenommensein von Gott, die Grundlage für ihre Heiligung, also für ihr konkretes ethisches Handeln ist. Dass sie aber in ihrem konkreten Alltag, also wenn ich quasi im Alltag beschäftigt bin, ihre Rechtfertigung, also das Angenommensein, von ihrer Heiligung, von meinen Handlungen abhängig macht, indem sie die Gewissheit ihres Angenommenseins bei Gott aus ihrer moralischen Integrität, ihrer einstiegigen Bekehrung, ihrer gegenwärtigen religiösen Performance oder der relativen Seltenheit ihres bewussten Ungehorsams ziehen. Das heißt, viele Christen denken, und erzähle ich mich oft dazu, dass sie Gott erst liebt, wenn sie geistlich reif sind und wenn sie Frucht tragen. Und ich denke, dass die Bibel, die zeigt uns genau das Gegenteil. Man wird nicht geistlich reifen und Frucht bringen, wenn man nicht erkennt, wie sehr Gott einen liebt. Und wenn wir aus dieser Botschaft, Gott liebt dich, Gott hat sein Leben für dich gegeben, wenn wir uns nicht aus dieser Botschaft nähren. Und ich glaube, dass wir aus dem Grund auch manchmal schwere geistliche Früchte tragen können. Vielleicht auch manchmal schwerer, wenn wir mit dem Glauben aufgewachsen sind und das für uns alles irgendwie normal ist. Weil der Kern, den haben wir vielleicht verstanden, aber der Weg von hier oben bis zum Herzen, der ist einfach richtig lange und den haben wir oft noch nicht geschafft. Ich hoffe, ich trete da niemanden zu nahe, wenn ich im Wir spreche. Ihr tut einfach prüfen, ne, in welchem Punkt ihr steht. Sondern wir schauen auf unsere Leistungen und manchmal macht sich dann vielleicht auch dieser Gedanke breit, ja, es geht eigentlich bei mir. Und ich zähle mich dann manchmal dazu, gerade auch in dem Viertel, wo ich unterwegs bin, die Menschen, die führen oft ein Leben, wo automatisch dieses Ding irgendwie sich breit macht. Und da schäme ich mich auch dafür, aber automatisch so, ja, ich mache das schon besser. So, ne? Also so, wie die ihr Leben führen, da müssen wir aber beim kleinen ABC irgendwie anfangen hier, was die Normen eines Christen sind, sozusagen. Und ich weiß irgendwie, dass Gott mich liebt und dass ich auch durch Jesus gerecht bin und zur Freiheit berufen bin. Aber wenn ich mir meinen Alltag oft anschaue, dann versuche ich oft auch durch Leistung und durch diese krampfhafte Produzieren von den Früchten in meinem Alltag. Und dann fange ich an zu funktionieren und mir mein Angenommensein zu erarbeiten oder habe irgendwie eine falsche Motivation, einen falschen Antrieb, Früchte zu bringen. Und ja, ich bin im Glauben aufgewachsen. Ich weiß, wie man sich verhält, verbunden vielleicht auch mit dem Satz, was halle denn die Leitdenke? Also dieses zu wissen, hey, ich muss irgendwie nach außen auch mich richtig verhalten. Und nach außen sieht es dann vielleicht auch aus, wie wenn ich irgendwie viel Frucht bringe. Aber sind es wirklich echte Früchte? Sind es Früchte, die aus dem Geist entstehen? Und das habe ich wirklich das erste Mal hinterfragt, als ich das mit diesen Scherben erlebt habe und habe halt angefangen zu zweifeln, hey, was ist denn wirklich die Stimme von Gott und was sind denn meine inneren Antreiber, die ich habe? Und habe wirklich gemerkt, hey, das kann doch jetzt irgendwie nicht, das ist doch jetzt nicht wirklich eine Frucht des Geistes. Ich bin doch gerade nicht von Liebe angetrieben, sondern eigentlich echt nur mit so einem Richter, der in mir spricht und mich irgendwie schuldig spricht und der mir Schuldgefühle einpflanzen will. Und da habe ich echt das erste Mal irgendwie auch die Handlungen hinterfragt und versuche mich jetzt immer wieder zu fragen, hey, ist es gerade wirklich die Frucht der Liebe und der Geduld, die Gott irgendwie in mir hervorkommt, kostet die mich gerade Kraft oder entsteht die von ganz alleine? Und da habe ich zum Beispiel, ich habe ja neue Kolleginnen bekommen und die eine kannte ich so ein bisschen vom Studium und ich wusste, wir sind nicht so auf einer Wellenlänge und dann habe ich auch so von ein paar Sachen Leuten gehört, oh, das wird aber glaube ich schon herausfordernd, ihr seid schon sehr unterschiedlich und so. Und ich bin schon mit so einem Kopf in diesen Wechsel reingegangen und wusste, ich werde jetzt eine Kollegin haben, die ist überhaupt nicht wie ich, die ist total gewissenhaft und wird wahrscheinlich auch ganz andere Ansichten haben. Und ich habe einfach so gemerkt, dass auch wirklich Leute dann manchmal gesagt haben, boah, das, also wenn die zu euch kommen, bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu beten, habe gesagt, nein, das wird gut und Gott, das hat seine Gründe, warum die hier ist und habe echt das immer wieder abgegeben und das ist so krass, weil ich die heute einfach so lieb habe und wir sind immer noch nicht auf einer Wellenlänge und es gibt immer noch Sachen, wo ich sie gar nicht nachvollziehen kann, aber ich habe diese Frau einfach lieb und das ist irgendwie so cool, wo ich mich einfach freue, dass es irgendwie, wo ich gemerkt habe, es kostet mich gar keine Kraft gerade, sie irgendwie lieb zu haben, sondern es ist irgendwie einfach da. Und ja, da einfach immer wieder zu hinterfragen, hey, wo kommt was her? Wo kommt die Frucht wirklich her? Und klar, es ist wichtig, irgendwie zu verstehen und zu wissen, was aus der fleischlichen Natur alles irgendwie Schlechtes hervorgeht, sexuelle Unmoral, sittenloses und ausschweifendes Leben, Eifersucht, Streit, das sind alles Sachen, die nicht gut sind und damit müssen wir uns auch beschäftigen, was irgendwie für schlechte Früchte sind und was halt irgendwie auch ja nicht zu Gottes Früchten gehört mit unserem Leben. Aber es heißt ja, wenn wir im Geist wandeln, dann geschieht es auch aus dem Geist heraus und nicht aus eigener Kraft, die auch meistens vielleicht oder manchmal noch aus irgendwie Defiziten meiner Vergangenheit oder irgendeinem antrainierten Verhalten entstehen. Dass die selbstsüchtige Natur will. Deshalb, das bedeutet für Paulus irgendwie insgesamt zwei Punkte. Er hat einmal eine sehr positive Sicht auf unseren Zustand, auf unsere Identität. Das heißt, wir müssen nicht mehr von der Sünde beherrscht und bestimmt werden. Das ist cool. Hey, wir sind zur Freiheit berufen, weil wir Gottes Geist nun in uns haben. Aber er hat auch eine realistische Sicht auf uns oder unseren Zustand. Und zwar müssen wir immer wieder erneuert werden. Unser ganzes Leben lang immer wieder uns auf Jesus ausrichten und darum kämpfen, dass wir nahe an ihm dran sind. Ich bin bald am Ende, noch nicht ganz, müssen noch kurz durchhalten. Eine Frage, warum müssen wir denn gegen die Begierde, gegen unsere selbstsüchtige Natur überhaupt ankämpfen? Also das bedeutet ja auch Stress, ne? Also es bedeutet ja auch einen Kampf. Da ist die Frage, warum machen wir das überhaupt? Weil das hat Auswirkungen auf unser Leben. In Vers 19 heißt es, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Das heißt, zum einen sollen wir diese Dinge nicht tun, weil Gott heilig ist und wir sind unheilig und das trennt uns. Unsere Handlungen trennen uns von Gott. Deshalb sollen wir es nicht machen, weil es einfach wichtig ist, dass wir nahe an Gott dran sind. Und es klingt hart, aber wir werden irgendwann Rechenschaft ablegen. Ich finde, es ist manchmal, ich lese gerade Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch und der knallt ganz oft einfach hin, hey, wir stehen irgendwann vor Gott und wir müssen Rechenschaft ablegen und wir werden gerichtet. Und deshalb geht es einfach darum, heiliger zu werden und Gott ähnlicher zu werden und daran müssen wir uns richten, was Gott irgendwie für uns will. Und was ja auch das Coole ist, er weiß, wie wir Menschen funktionieren. Er hat uns geschaffen. Er weiß am besten, wie wir funktionieren. Und er weiß auch, wie wir Frieden in unserem Leben haben und er weiß auch, was uns gut tut. Und wir müssen uns natürlich auch auf das fokussieren, was haben wir denn mit Jesus? Was haben wir mit Gott? Was haben wir, wenn uns der Geist leitet? Dazu die Verse 22 bis 25. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Der Heilige Geist soll und muss unser Leben bestimmen. Er hilft uns raus aus dieser selbstsüchtigen Natur, die uns immer wieder einnehmen will. Und er bringt diese Früchte in uns zum Tragen. Und wie können jetzt solche Jüngerschaftsprozesse mit dem Heiligen Geist praktisch passieren? Wie kann das aussehen in unserem Alltag? Dazu kurz, unser Ziel ist es, dass wir heiliger werden, dass wir Jesus ähnlicher werden in unserem Denken, in unserem Fühlen und in unserem Wollen. Zum anderen wollen wir diese Sünde, dieses Unheilige, das in uns ist, wollen wir immer kleiner bekommen. Wir wollen immer weniger fühlen, wollen, wie die Welt es will. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Freunde oder Ehepaare, die die viel Zeit miteinander verbringen, die prägen sich oft. Ich muss mir immer wieder von der Mama anhören lassen, dass seit ich verheiratet bin, würde ich manchmal so irgendwie so schnaufe oder so seufzt wieder Adriano machen. Ohne dass ich das merke, ich habe es auch ganz lange bestritten, bis ich irgendwann mich mal selber dabei erwischt habe. Und ich hatte auch eine Cousine, die hat eine Zeit lang neben uns gewohnt. Und es war richtig cool, weil die hat immer so gelacht und dann immer so und dann irgendwann, ich fand es halt ultra witzig und habe sie dann immer wieder nachgemacht und irgendwann, ja. Wer hat so gelacht wie sie? Ich. Einfach, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben und ich das halt ganz oft gehört habe. Und dann ging es immer so, und dann irgendwann dachte ich so, ach du je. Wenn wir mit Menschen viel Zeit verbringen, dann prägen die uns, ob wir es wollen oder nicht. Wir kopieren, man passt sich irgendwie an. Und das Coole ist, wenn wir viel Zeit mit Jesus verbringen, dann prägt er uns. Und wir verändern uns, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir bei ihm bleiben, dann tragen wir diese Frucht. Und wenn wir mit Jesus chillen, dann trage ich von allein diese Frucht, weil ich werde ihm ähnlicher. Aber nicht, weil ich mich anstrenge, sondern weil es einfach ein natürlicher Prozess ist. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wie kann das aussehen? Zum einen, ich finde, stille Zeit ist ein echt negativ belasteter Begriff, zumindest in meinen Ohren. Aber Quality Time, Qualitätszeit mit Jesus bewusst zu planen, in Kalender einzutragen und dann vielleicht nicht reinzuschreiben, stille Zeit, sondern hey, da gehe ich mit Jesus spazieren oder da gehe ich Kaffee trinken mit Jesus und da bin ich vielleicht einfach mal auf dem Sofa und denk an ihn und sag, hey Jesus, hier bin ich, sprich du zu mir. Und nicht dieses, ich muss das jetzt machen. Wir müssen uns oder wir müssen, jeder Einzelne ist in der Verantwortung, seine Qualitätszeit mit Jesus zu entdecken. Das ist bei dem einen vielleicht das pure Bibelstudium, bei dem anderen ist es in die Natur gehen, seine Schöpfung sehen und einfach mit ihm quatschen. Da müsst ihr euren Zugang finden. Ich bin da auch noch am Überlegen. Manchmal ist es irgendwie für mich am coolsten, wenn ich einfach auf dem Sofa sitze und denke, oh Jesus, hier bin ich. Und dann irgendwie mir einfach bewusst mache, was er über mich denkt. Das ist manchmal für mich, wo ich am meisten einfach auftanke. Wir müssen natürlich irgendwie von Jesus lernen. Dazu haben wir die Bibel. Aber auch da gibt's irgendwie coole Möglichkeiten, wie wir irgendwie von ihm lernen können. Manche sind kreativ, die haben dann so eine Bibel, wo man das Seite so reinzeichnen kann. Bei den anderen sind's andere Wege. Ihr müsst euren Weg darin entdecken, wie ihr Qualitätszeit mit Jesus habt. Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft. Wilhelm Busch sagt, suchen Sie solche Gemeinschaft mit Leuten, die auch Erfahrungen mit Jesus haben. Ja, man kann Menschen finden, die auch mit Jesus den Weg zum Himmel gehen wollen. Menschen, mit denen ich viel Zeit verbringe, die prägen mich. Und das im Positiven, aber auch im Negativen. Verbringt viel Zeit mit anderen Gläubigen und lasst euch prägen, herausfordern, ermutigen, ermahnen und erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Und lasst euch von anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, prägen. Erzählt euch Zeugnisse, fordert euch in irgendwelchen Challenges heraus und möchte euch echt zur Gemeinschaft ermutigen. Der dritte Punkt ist, kämpft in guten Zeiten für Angewohnheiten, denn in schweren Zeiten ist es meistens überhaupt nicht möglich, irgendwie noch gute Angewohnheiten zu, euch auf gute Angewohnheiten zu konzentrieren. Klar, mich persönlich treibt es oft echt in schwierigen Zeiten näher zu Jesus hin, und mehr, merkt, dass es ja automatisch mich mehr zu ihm treibt, aber Gewohnheiten, die wirklich meinen Glauben stärken und die mich näher zu Jesus bringen, die, habe ich meistens, die muss ich mir in den guten Zeiten, muss ich mir die antrainieren. Und der vierte Punkt, und das ist mir ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wer Thomas Harry kennt, hat ein paar Bücher geschrieben, wie von der Kunst, sich selbst zu führen oder von der Kunst des reifen Handelns. Sehr, sehr cool. Und er sagt, hat gesagt, der Geist und die Seele, das sind zwei Bereiche in mir. Und wenn die Seele nicht mehr hinterherkommt, dann kann auch irgendwann der Geist nicht wachsen. Und das ist auch das, was ich ganz oft im Reitbahnviertel das Gefühl habe. Die Menschen haben traumatische Erlebnisse, die haben einfach heftige Vergangenheiten. Und die einfachsten Dinge schaffen sie nicht irgendwie oder merken sie, dass sie da irgendwie gar nicht getoucht werden vom Heiligen Geist und irgendwie vorankommen können, weil die einfach so traumatische Erlebnisse haben, dass der Geist gar nicht wachsen kann, wenn die Seele so dermaßen hinterherhängt. Und ich möchte euch ermutigen, wenn da eure Vergangenheit anzugucken, auch Dinge aufzuarbeiten und bewusst zu durchleuchten, weil dann kann auch manchmal eher das geistliche Wachstum stattfinden. Gott will dich an die Hand nehmen und er wird dir Stück für Stück offenbaren, was unsere fleischliche, verletzte Natur eigentlich empfindet und auch antreibt. Und manchmal sind es so, dass wir fremdbestimmt Entscheidungen treffen und weil wir es anderen recht machen wollen, aber das ist einfach kein Antrieb, sondern es kommt aus einer Vergangenheit heraus, aus einer Erfahrung heraus. Und wenn ich mir meine Vergangenheit nicht anschaue, dann kann es sein, dass es Punkte, Triggerpunkte sind in meinem Leben, wo der Teufel immer und immer wieder ansetzen kann und ich immer und immer wieder wegziehen kann. Und ich möchte euch ermutigen, guckt euch eure Vergangenheit an. Vielleicht denkst du, oh hey, ich hatte eigentlich voll das gute Leben, ich hatte voll das behütete Leben. Das kann voll sein, aber es einfach mal sich mit dem Elternhaus zu beschäftigen, mit dem, was ich erlebt habe in den ersten Lebensjahren, das lohnt sich wirklich und es kann manchmal entscheidende Punkte dafür sein, dass wir irgendwie einen Knackpunkt haben, in dem, wo wir geistlich weiterkommen können. Ich möchte jetzt mit dem Satz von Martin Luther schließen. Rechtfertigung ist das souveräne Werk Gottes, in dem er eine Person für gerecht erklärt durch die Vergebung seiner Sünden, nicht durch etwas, das dieser getan oder bewirkt hätte, sondern allein durch die Tat Jesu. Frucht entsteht nicht, indem wir uns anstrengen, sondern indem diese Wahrheit, dass Jesus, was Jesus für uns getan hat, dass er uns liebt, dass die sich immer tiefer in unser Herz einpflanzt. Und dann fangen auch wir auch nicht an, aus unseren irgendwelchen inneren Antreibern oder aus irgendwelchen eigenen Kräften Früchte zu produzieren und unser Leben im Alltag irgendwie christlich zu gestalten, sondern es wird von alleine passieren und die Frucht wird von alleine entstehen, wenn wir darum kämpfen, nahe bei Jesus zu bleiben. Und das ist ein Kampf, das ist schwierig im Alltag. Zumindest geht es mir oft so, weil einfach viel Zeit, viel Dinge zu tun. Und da aber sich Zeiten einzuräumen, um mit Jesus unterwegs zu sein und nah an seinem Herzen dran zu bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du der bist, der in uns diese Frucht hervorbringt. Es ist auch irgendwie so entlastend zu wissen, dass wir die Früchte nicht krampfhaft produzieren müssen, sondern dass sie automatisch entstehen, indem wir in deinem Geist unterwegs sind. Und dein Geist, der hat die Aufgabe, dass er uns mit dir sich beschäftigen lässt. Und ich bitte dich genau darum, dass wir, dass dieser Geist dieses wieder entfacht, dass Feuer entsteht, uns mit dir zu beschäftigen, wer du bist, dass wir mit dir unterwegs sind, dass wir mit dir spazieren gehen, dass wir mit dir im Leben, im Alltag, im Gespräch sind. Und ich bitte dich, dass da, wo wir Punkte haben, wo unsere Seele nicht hinterherkommt, dass wir da mutig werden, es anzuschauen und anzugehen. Und bitte dich, dass du uns einfach das Stück für Stück Dinge über uns, über unsere Seele, über das, was unsere menschliche Natur antreibt, dass du uns da immer und immer mehr offenbarst. In dem Zeitpunkt und in dieser Ruhe, wo unsere Seele das irgendwie auch schafft und verkraftet. Wachstum geschieht nicht von heute auf morgen, aber das ist so cool, weil du einfach nicht in Eile mit uns bist, sondern du hast Zeit ein ganzes Leben lang, damit wir dir ähnlicher werden. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.